Irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, dass Leistung so negativ in manchen Kreisen unserer Gesellschaft schon konnotiert ist, dass das was Unmenschliches ist. Also fast schon wie Körperverletzung und strafbar. Und das glaube ich nicht, sondern ich benutze ja gerne den Begriff Bock auf Leistung. Also es geht nicht nur darum, am Ende das Ergebnis hochzuziehen, sondern so, dass die Leute auch da Bock drauf haben.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaratscha und Harald Fortmann.
Wer Mittelmaß zur Norm erklärt, darf sich nicht wundern, wenn Spitzenleistungen ausbleiben. Das schreibt unser heutiger Podcast-Gast auf seinem Blog und stößt damit eine unangenehme Diskussion an. Wie viel Leistung sind wir in Deutschland noch bereit zu bringen? Suchen wir nach Erfolg ohne harte Arbeit? Und vor welche Herausforderungen stellt eine Kultur der Mitläufer statt Macher den deutschen Mittelstand, aber auch unsere Gesellschaft? Mein Name ist Joy Tanaratscha und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin auch von meiner Seite. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suit & Sneakers in der Leadership Edition. Unser heutiger Gast hat nach seinem BWL-Studium erfolgreich den Vertrieb eines Mittelstandsfonds verantwortet. Seine bis dato steile Karriere wurde jedoch durch einen Schicksalsschlag unterbrochen, der ihm bewusst machte, wie wertvoll die eigene Lebenszeit ist. Heute ist er Autor, Redner und vor allem Sparringspartner für Unternehmerinnen und Unternehmer, kennt die Herausforderungen des deutschen Mittelstandes und macht sich immer wieder für mehr Leistungsbereitschaft stark. Willkommen Peter Holzer zum Podcast Suits & Sneakers in der Leadership Edition.
Hallo zusammen.
Peter, vielleicht einmal kurz zu dir. Du hast eigentlich einmal eine ganz andere Karriere eingeschlagen, hast dann einen Schicksalsschlag erlitten, eine plötzliche Erkrankung, hat dich zum Umdenken bewegt. Erzähl vielleicht einmal, wie du eigentlich dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute machst.
Also ich habe Betriebswirtschaftslehre an einer Privatuniversität studiert und da meine Eltern nicht das Geld für dieses Studium hatten, hatte ich einen Studienkredit an der Backe. Das heißt, der Ernst des Lebens schlug danach zu, wie verdiene ich Geld? Und es gab eine Recruiting-Veranstaltung aus der Automotive-Industrie, wo ein korpulenter Herr mir gesagt hat, Karriere ist eigentlich ganz einfach. Wenn du Knöpfe sammeln willst, dann arbeite in der Knopfindustrie. Wenn du Autos sammeln willst, dann arbeite bei mir in der Autoindustrie. Und daraus habe ich dann Teil 3 gemacht. Wenn du Geld sammeln willst, dann arbeite in der Geldindustrie. Und so kam ich in die Welt des Private Equity, habe dort das Fundraising, also das Einwerben von Kapital für einen Mittelstandsfonds gemacht. Und das war zwar erfolgreich, aber nicht wirklich für mich persönlich erfüllend. Aber ich sag mal, der Mensch ist auch zäh und kann ziemlich lange etwas tun, was er vielleicht eigentlich gar nicht tun will. Insofern brauchte ich dann den Schicksalsschlag. Es war die Diagnose Krebs, die mich mit meiner eigenen Endlichkeit konfrontiert hat, aber auch mir gezeigt hat, wie wichtig es ist. Stichwort Stimme, es war ein Schilddrüsenkrebs. Ich drohte diese Stimme halt durch die OPs auch möglicherweise zu verlieren. Wie wichtig es ist, eine Stimme zu haben. Und eine Stimme kann ich auch nur haben, wenn ich auf meine innere Stimme höre. Und insofern war es ein Schicksalsschlag, den ich mir sicherlich rückblickend nicht gewünscht hätte. Aber er war ja nun mal da. Insofern kann ich ihm zumindest auch etwas Positives abgewinnen. Nämlich, dass ich dann den Mut hatte, auf meine eigene Stimme zu hören, aufzuhören in der Finanzindustrie. Und dann wusste ich auch ehrlich gesagt nicht, nachdem ich dann auch erstmal meine Ehe gekittet habe, was ich beruflich machen will. Und es kamen dann erste Anfragen von Unternehmen, die mich kannten. Was machst du denn jetzt? Ich sage, ich weiß es nicht. Kannst du uns denn helfen bei Führung, Vertrieb? Und so rutschte ich rein 2009 in das, was ich seitdem tue, nämlich immer noch mittelständische Familienunternehmen, aber jetzt nicht mehr als Investor, sondern als Sparringspartner für die Unternehmer und ihre Führungscrews.
Will ich da gleich mal einhaken? Du hast gesagt, wir sind ja zäh und leidensfähig, sage ich mal, in einem Job. Würdest du das heute auch noch so sehen oder wärst du heute radikaler jetzt auch mit den Erkenntnissen, die du gewonnen hast, früher einen Job aufzuhören? Ich habe für mich halt immer so ein Credo, wenn ich morgens aufstehe und sage, ich muss heute zur Arbeit, dann schmeiße ich hin. Und das habe ich zweimal in meinem Leben gemacht, wo ich morgens aufgestanden bin, mir bewusst war, ich fahre jetzt nach London und will da eigentlich gar nicht hin. Und dann habe ich gesagt, okay, habe meine Kündigung ausgedruckt, bin nach London geflogen, habe die Kündigung abgegeben und bin wieder zurückgeflogen. Und das waren immer die besten Momente meines Lebens, weil sich dann wieder eine neue Tür und was Neues Spaßiges aufgemacht hat. Und du hast ja am Anfang gesagt, ne, du warst in dieser Mühle drin, in dieser PE-Mühle, hast da geackert, aber eigentlich warst du nicht glücklich. Also würdest du jetzt im Nachhinein sagen oder auch anderen Leuten empfehlen, viel früher schon diesen Move zu machen, viel früher zu sagen, nee, wenn es dir keinen Spaß macht, dann lass es sein?
Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil ich formuliere es einfach mal in Klardeutsch, jeder Job hat seine Scheißseiten und es gibt auch Tage, wo man einfach keinen Bock hat. Wenn man dann sozusagen den ersten Ausschlag von keinen Bock nimmt, um hinzuschmeißen, ist vielleicht ein bisschen zu sensibel, das Tachometer, was da ausschlägt. Insofern ist es ja eher eine Frage von Dauer, also wie häufig habe ich diese Momente und von der Grundsätzlichkeit. Also das ist ja auch irgendwie ein Gefühl. Und für mich ist eine Leitfrage, was macht der Job langfristig aus mir? Und wenn ich dann insgesamt ein gutes Bild habe und jetzt gerade vielleicht mal durch ein Tal der Tränen muss, dann ist das okay, dann würde ich sagen, zäh bleiben. Aber ansonsten ist es so im Sinne von knapper Lebenszeit, habe ich zumindest für mich die Konsequenz rausgezogen, keine Zeit zu verschwenden, weder meine eigene noch die von anderen. Insofern kann ich dann nur raten, ehrlich zu sein und diese Ehrlichkeit rauszufinden, was ist es denn wirklich, ist es jetzt nur eine kurzfristige Befindlichkeit oder wirklich was Grundsätzliches, das ist sicherlich die Kunst. Wobei ich glaube, wenn ich teilweise heute Lebensläufe sehe, wo die Leute alle 2 Jahre den Job wechseln, dass die Empfindlichkeit des Ausschlags vielleicht ein bisschen zu hoch ist, weil in 2 Jahren kann man nicht wirklich wirkungsvoll sein in einem Job aus meiner Sicht.
Aber ist das nicht genau das Problem, was du mit deinen Büchern und deiner Mission bewirken willst, diese starke Gesellschaftskritik? Als ich dich damals auf der BDU-Veranstaltung gesehen habe, habe ich gemerkt, wie das Publikum überhaupt gar nicht angesprungen ist auf die Themen, weil du natürlich die Finger in die Wunde legst und die Themen Klartext, also du sprichst sehr Klartext in einer Zeit, wo Wahrheit nicht so wertgeschätzt wird. Und das ist ja genau das Thema. Wenn ich den Luxus habe zu sagen, ich kündige hier, weil ich morgen weiß, ich finde dort woanders, macht das nicht gerade unsere Gesellschaft zu dem, was es heute geworden ist? Also, dass wir gar keine Angst mehr haben, Arbeit zu verlieren.
Im Grundsatz geht es ja um Wahrheitsfindung. Und Wahrheit gibt es ja zwar manchmal punktuell im Sinne von die eine Wahrheit, zum Beispiel die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Das ist ziemlich einfach. Aber in vielen anderen Bereichen ist Wahrheit eher eine Linie. Das heißt, es gibt viele verschiedene Sichtweisen. Es sind vielleicht auch widersprüchliche Dinge wahr, wie zum Beispiel, warum sollte ich meine Zeit mit Karriere verschwenden und Arbeit, wenn mein Leben endlich ist und ich nur eins habe? Ist ja total berechtigt. Und auf der anderen Seite, wenn du aber ein schönes Leben mit Annehmlichkeiten hast oder vielleicht auch ein hohes Leistungsmotiv hast, dann ist Arbeit und Karriere genau das Richtige. Und um das hinzukriegen, braucht es eben den Diskurs. Und Diskurs bedeutet streiten, ohne dass man krampfhaft an seinem Standpunkt festhält, sondern vielleicht auch mal zuhört und versucht zu verstehen, aber sich auch bewusst mal Reibungsfläche sucht mit anderen Sichtweisen. Und insofern war zumindest der Auftraggeber vom BDU, und dafür arbeite ich ja im Wesentlichen, meine Auftraggeber, der Herr Murmann, sehr zufrieden und hat eine super Referenz geschrieben, weil er eben genau diesen aufrüttelnden Impuls haben wollte, um eben nicht immer nur das zu sagen, was gerade en vogue ist, nur weil sich vielleicht manch einer nicht traut, anzuecken. Weil das ist am Ende des Tages ja auch eine Wahrheit. Wer Mut zur Kante hat, der eckt eben an. Und ich formuliere es vielleicht nochmal anders. Je klarer du wirst in deinen Statements, umso mehr Menschen lehnen dich ab. Aus meiner Sicht ist das aber nicht schlimm. Es tut zwar weh in dem Moment, weil jeder will gemocht werden. Ich will ja eigentlich auch im tiefsten Herzen gemocht werden. Aber im beruflichen Kontext sage ich mir immer, ich werde dafür bezahlt, dass ich respektiert werde. Und respektiert werde ich, wenn ich einen Beitrag zur Leistungssteigerung liefere. Und insofern führt diese Klarheit ja auch dazu, und das ist jetzt die gute Seite neben der Ablehnung, dass die Menschen, die genau das suchen, eben dann auch diese Klarheit finden. Und insofern kann ich Unternehmen nur ermutigen, klarer zu werden in diesem Wischiwaschi. Also wenn ich teilweise Stellenanzeigen sehe und als erstes werden die Social Benefits genannt, dann darf man sich halt nicht wundern, wenn man lauter Work-Life-Optimierer in der Crew hat und das Leistungsprinzip unter die Räder gerät. Also insofern würde ich sagen, Mut zur Kante, Mut zur Haltung, um in den Diskurs zu kommen.
Wo siehst du denn momentan die größten Herausforderungen für den Mittelstand?
Also es hat sich zumindest in meiner Stichprobe, die ist ja nicht repräsentativ, meine Kundschaft, weil ich ja nicht 5000 Unternehmen berate, aber in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, ist schon so, vor allen Dingen nach Corona, stark das Thema innere Haltung explodiert. Den Unternehmen geht es zum Großteil immer noch finanziell sehr gut, aber es ist halt ein Gefühl, so der Lack ist ab oder zu viel Speck am Knochen. Es ist so dieser Wurf, dieses Funkeln in den Augen, dieses Wuseln eines Bienenstocks, der nach vorne will, das vermissen viele Unternehmer und Führungskräfte und sehen eben auf der anderen Seite eher Bequemlichkeit oder das Beschäftigen mit Themen auf der 10. Nachkommastelle. Also welche Ausstattung haben die Obstkörbe, viele Meetings, wo viel geredet wird und nichts gemacht wird. Also insofern dieses Revitalisieren des Spirits, dass man Bock hat auf Leistung, dass Leistung auch einen Sinn hat, und eine Kultur, eine Atmosphäre zu schaffen, wo dieses Streben nach Exzellenz verstärkt wird. Das ist zumindest das, was ich bei meinen Kunden stark sehe. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mich primär mit diesen Fragestellungen beschäftige und deswegen genau diese Kunden auch anziehe.
Aber ein anderes Thema, was ich jetzt immer mehr höre, ist eben in der oder post-Corona, dass eigentlich die Anzahl der Termine jetzt für einen Vertrieb zum Beispiel teilweise bis zu einem Zehnfachen dessen sind von dem, was sie vorher waren, um den gleichen Umsatz zu erreichen. Das heißt, es ist auch auf der anderen Seite, nicht nur im eigenen Personal, sondern ja auch auf der Kundenseite, eine immer stärkere Unverbindlichkeit. Der Entscheidungsprozess ist viel länger geworden und so weiter. Also ich würde das gar nicht immer nur aufs Innere sehen, sondern ja auch die Problematik eben auch in dem Einklang mit den Kunden des Unternehmens, dass da viel verändert hat durch diese Corona-Zeit. Hörst du auch diese Herausforderung von Führungskräften aus dem Mittelstand, dass die sagen, wir haben immer mehr Probleme auch mit unseren Kunden eigentlich auch diese Leistung zu erreichen?
Ja, ich würde sagen, auch das ist ja eine Frage der inneren Haltung und der Einstellung. Also du hast das Stichwort Verbindlichkeit genannt, das sieht man ja im Alltag. Also wenn Leute versprechen, ich rufe zurück und es kommt kein Rückruf oder versprechen, Kollege, bis Freitag 12 Uhr schicke ich es dir und dann kommt es 14:15. Wenn Veranstaltungen gemacht werden, dann gibt es schon irgendwie das Gequietsche, boah, nee, Präsenz habe ich keine Lust, ich bin im Homeoffice. Das heißt also, die Unternehmer haben ja teilweise dann schon Probleme, ihre Leute intern auf solche Veranstaltungen zu kriegen, aber dann natürlich auch erstmal Kunden auf so eine Veranstaltung zu kriegen. Also es ist insgesamt so dieses Thema Verbindlichkeit, eigentlich so Urtugenden, kernig sein, responsive sein, finde ich ein schönes Wort, wo ich keine deutsche Übersetzung für habe, dass man einfach zuverlässig ist, verlässlich und auch eine gewisse Verbindlichkeit im Umgang miteinander hat. Das hat, kann ich zumindest so sagen, pauschal, glaube ich, seit Corona sehr stark nachgelassen. Ich sehe es zum Beispiel auch bei Veranstaltern, die Kongresse veranstalten, die können gar nicht mehr im Voraus planen, weil die Leute sich 2 Wochen vorher statt früher 4 Monate vorher dafür anmelden. Weil vielleicht kommt ja eine bessere Gelegenheit, sei es Yogakurs oder vielleicht ein wichtiger Termin.
Du hast ein Buch veröffentlicht, das letzte Buch, mehrere Bücher veröffentlicht, aber das letzte ist Aufstand der Leistungsträger. Ja, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Und da zitierst du Otto von Bismarck mit dem Satz, die erste Generation schafft Vermögen an, die zweite verwaltet dein Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt. Sind wir in einer dieser Generationsphasen in diesem Land?
Das Leben besteht ja aus Entstehen und Vergehen. Insofern, ich weiß nicht, ob alle Lebewesen, aber in meiner Wahrnehmung Pflanzen, Insekten, Säugetiere werden geboren und sterben. Vielleicht ist das auch so das große Schicksal des Menschen. Man könnte ja verkürzt sagen, wir werden geboren, um zu sterben. Da das so sinnfrei ist, sollte man halt gucken, dass man sich selbst einen Sinn gibt zwischendurch. Und diese Lebenskurve, dieser Vitalität, die gilt ja auch für soziale Organismen. Und ein Unternehmen ist ja ein sozialer Organismus. Und auch da kann man ja die Vitalität aufsteigend erleben, wenn man mal in einem Startup gearbeitet hat oder auch eine neue Idee hat, ein Produkt, Innovation entwickelt, dann ist so diese Magie des Neubeginns da. Alle brennen wie verrückt, Überstunden sind auf einmal egal und die Arbeitsbedingungen, an welchem Tisch man sitzt, stört plötzlich auch keinen mehr. Und wenn es keinen Obstkorb gibt, bringt man sich halt selbst Essen mit. Und irgendwann nimmt so der Erfolg zu. Die Unternehmen werden größer und dann kommt so eine Abflachung auf dem Erfolgsszene jetzt. Man muss auf einmal Prozesse reinziehen, Verwaltung muss stattfinden, weil der Laden so groß geworden ist, die Strukturen müssen jetzt diese Größe eben auch handeln. Und dann dreht das. Das heißt, es nimmt Egoismus zu. Die Leute gucken, dass sie halt ihren eigenen Kram irgendwie hinkriegen, weil so viel abgestimmt werden muss. Und die Verwalter ziehen immer mehr Verwalter nach. Es kommt immer mehr Bürokratie. Verwaltung verkommt zum Selbstzweck auch teilweise in den Unternehmen. Also Stichwort Vertrieb, man hat mehr Reporting-Arbeit als wirklich Vertriebszeit beim Kunden. Und dann entsteht eine Entseelung. Das heißt, man identifiziert sich nicht mehr wie so Funktionsmenschen, die in Legebatterien marschieren und Roboten. Und diesen Zustand der Entseelung, das glaube ich, kann man schon in vielen reifen Unternehmen sehen. Und man ist dann aber nicht dem Untergang verdammt wie ein Säugetier, sondern man kann so einen Spirit revitalisieren. Und das ist ureigenste Führungsaufgabe, dafür sorgen, dass das Funkeln in den Augen da ist und die Leute einfach Bock haben.
Also nichts gegen Kunstgeschichte, aber ich glaube, in der Tat lernen wir, also ich mache das nebenbei noch und ich lerne da eigentlich sehr, sehr viel über die Gesellschaft. Ich glaube, jeder Mensch sollte mal Kunstgeschichte studieren, weil das ist immer auch ein Spiegelbild der Veränderung der Gesellschaft, die ja eben in diesen Werken da steht. Aber genau da vielleicht diese Frage, das ist ja sehr auf Deutschland gemünzt, was du jetzt sagst. Du hast ja hauptsächlich auch wahrscheinlich Kunden in Deutschland. Siehst du uns da im europäischen und internationalen Leistungsvergleich wirklich so abgeschieden? Oder ist das eine Kultur oder ein Kulturwandel, den du in größeren Regionen auch siehst?
Also man sollte ja immer nur über das reden, was man selber auch erfährt. Insofern ist meine unmittelbare Berührung mit Unternehmen primär der deutschsprachige Raum. Alles andere sind dann Erzählungen von Leuten, die im Ausland arbeiten, also Hörensagen oder eben die Medien. Und ich glaube schon, dass wenn man das so nimmt, ein Muster erkennt, was einfach grundsätzlich jedes reife Unternehmen droht zu erwischen, dass eben der Lack so ein bisschen ab ist. Und wenn, ich sag mal, Stichwort Generationswechsel, um nochmal auf dieses Bonmot zurückzukommen, was ja auch bei den Buddenbrooks verarbeitet ist, dann kann es schon sein, wenn man in diesen Wohlstand reingeboren wird, einfach der Drive fehlt. Das ist kein Muss, das muss nicht so sein, sondern auch das ist ja wieder eine Frage der inneren Einstellung. Also wie viel Drive und eigenen Anspruch habe ich, obwohl es schon wahnsinnig erfolgreich ist, das Leistungslevel zu steigern. Und wenn ich diesen Anspruch dann nicht mehr habe und ich sag mal, ich habe kürzlich ein Unternehmen gesehen, wo die eine Riesenwelle gemacht haben, eine Videosequenz gefilmt, professionell, wo zig Leute aus dem Unternehmen interviewt wurden und das war so ein richtiger Werbefilm. Da dachte ich, wow, was gibt's denn da zu feiern? Und was haben sie gefeiert? 2.000 oder 3.000 Follower auf LinkedIn. Und wenn das dann so stattfindet und das so der Erfolg ist und so dieses kuschelige Miteinander, und das eben war ein Beispiel, wo ein Generationswechsel stattgefunden hat, wo einfach ein völlig anderer Drive auf einmal dahinter ist und andere Prioritäten gesetzt werden, dann ist das ja erstmal nicht falsch oder richtig. Am Ende muss ja jeder für sich entscheiden, ist das die Wette, dass diese Prinzipien, diese Haltung uns nachhaltig zum Erfolg führt oder eben nicht. Und insofern glaube ich, dass viele reife Unternehmen diese Herausforderung haben. Und in meinem Buch habe ich dann so getan, als wäre Deutschland ein Unternehmen und habe sozusagen das, was ich sonst mit Unternehmen mache, auf das in Anführungszeichen Unternehmen Deutschland angewendet. Und dann können Sie ja selber sehen oder ihr sehen auf dieser Reifekurve und einschätzen anhand der Kriterien, wo Deutschland sich da befindet. Würde ich sagen, auch Reifephase und Entseelung. Und wenn man so hört, was in den USA, in Frankreich und sonst so los ist, dann ist das ein Phänomen, was im Moment viele westliche Nationen betrifft. Also wir brauchen wieder irgendetwas, was den Spirit anheizt und am besten irgendetwas Sinnvolles, was die Welt ein bisschen besser macht. Sonst suchen die Menschen sich einen eigenen Sinn. Mhm. Und wenn der an extremen Rändern stattfindet, dann kann man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, ob das so sinnvoll ist.
Also ich kann nur sagen, international gibt es schon einen Unterschied, gerade in dem asiatischen Bereich. Was die Motivation, die Arbeitshaltung und ja, diese Elan zum Arbeiten, da ist das ein ganz anderer Spirit. Wenn man gerade mal vor Ort ist, mal regelmäßig, dann sieht man das. Und ich würde auch nicht Deutschland mit Europa im Gleichsetzen, weil wir da auch noch unterschiedliche Arbeitsmärkte haben. Aber worüber wir, glaube ich, alle einen Konsens bilden müssen, ist das Thema Fachkräftemangel. So. Auf deiner einen Seite verstehe ich deine Kritik, die kommt auch zum richtigen Zeitpunkt und auch diese Bitte oder der Aufruf, da aufzustehen von Leistungsträgern. Auf der anderen Seite sind wir mit Fakten konfrontiert wie dem Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen ja heute als Unternehmer, spreche ich jetzt mal, uns auch auf den Arbeitsmarkt einlassen. Und wenn ich sage, ich möchte jemanden haben für diesen Job und biete ihm nicht das, formuliere das mal so, dann geht er zum nächsten Unternehmen und dann findet er seinen Obstkorb. So, wie kann ich trotzdem meine Existenz als Unternehmer absichern? Welche Ideen hast du oder welche Lösungsansätze hast du?
Also ich verstehe absolut diese Angst und Sorge. Dahinter steckt ja das, was wir vorhin hatten. Je klarer du wirst in deinen Aussagen, umso mehr Menschen lehnen dich ab. Aber dann würde ich sagen, im ersten Schritt, und das ist jetzt vielleicht nicht angenehm, dann ist doch gut, wenn du abgelehnt wirst. Also dann gehen die Flachpfeifen einfach mal von alleine. Und es ist ja nicht so, dass es den Leistungsträger als aussterbende Spezies gibt, wo man mit der Lupe nachsuchen muss, sondern mir begegnen diese Leistungsträger ständig. Hier unser Nachbar, der war mal Lehrer, hatte dann einen Gehörschaden, hat jetzt ein Kaffeegeschäft seit vielen Jahren, der arbeitet wie eine Maschine. Kommt aus Marokko, ist also ein Paradebeispiel auch von Migration und Integration. Ein top inspirierendes Vorbild. Das sind die Taxifahrer, die Busfahrer, das sind Ärzte. Also es hat ja nichts mit Hierarchie oder Einkommen zu tun, sondern Menschen, die jeden Tag sich einfach anstrengen und nach dem Besten streben. Und das bedeutet für mich auch Spitzenleistung, dass jeder für sich nach dem Besten strebt. Und wenn wir das in Frage stellen, dass das nicht Leistungsträger und nicht erstrebenswert ist, formulieren wir ja eine Wahrheit, die man auch zu Ende denken muss. Das heißt also, wenn wir überall den Gang rausnehmen und es uns überall egal ist und Mittelmaß die neue Norm ist, wir haben durchschnittliche Mitarbeiter mit durchschnittlichen Kunden, mit durchschnittlichen Produktqualitäten, mit durchschnittlicher Zufriedenheit, dann bedeutet das, dass wir unseren Wohlstand gefährden und eben insgesamt auch unsere Flughöhe reduzieren müssen. Dann sind wir halt happy mit Waschlappen, Duschen und können den Sozialstaat aber auch abschaffen und unsere Hilfsbereitschaft in Entwicklungsländern können wir auch dreckschneiden. Also ich glaube, es gibt keine Alternative dazu, als wieder die Messlatte nach oben zu legen. Und die Social Benefits finde ich ja auch super, kann man ja auch alle anbieten, aber wer viel fordert, muss eben auch bereit sein, viel zu geben. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter viel will, ich möchte in die Fitnessstudios, will die Obstkörbe haben, kann ich ja mein Maul so weit aufreißen, wie ich will, aber dafür muss ich mir auch den Allerwertesten aufreißen, um mir das zu verdienen. Und insofern würde ich den Unternehmen heutzutage empfehlen, seid mutig und positioniert euch jetzt, weil da draußen gibt's die Leistungsträger und die suchen euch, aber dafür müsst ihr sichtbar sein und aufhören mit diesem Wischiwaschi-Kurs. Und ich hatte letztens einen interessanten Fall, da hatte eine Mitarbeiterin in einer Gesprächsrunde, Geschäftsführung war anwesend, gesagt, bei allem Respekt, aber ich möchte mal eine Sache mitteilen. Für mich ist es wirklich das Unerträglichste, wenn wir Low-Performer mitschleppen. Ja, und ihre Stimme war brüchig, also sie hatte Schiss, klar zu sein, weil sie nicht wusste, wie der Geschäftsführer darauf reagiert. Aber so denken sehr viele von den Leistungsträgern, also vergrault sie euch nicht. Und das andere, wie können wir das grundsätzlich lösen? Weil noch hat man als Unternehmen ja die Chance, glaube ich, genug Leistungsträger zu finden, wenn man sich positioniert. Aber grundsätzlich müssen wir einfach an unsere Bildungsinstitutionen ran, also einen Auftrag an die Politik, wieder Rahmenbedingungen zu setzen, die Spitzenleistung ermöglicht. Und dafür muss das Leistungs- und Anstrengungsprinzip, aber auch die Hilfsbereitschaft und Kooperation, also kurzum die Neugier und der Wissensdrang, einfach dringend gefördert werden. Und ich weiß nicht, ob es gut war, dass ich mein Buch geschrieben habe, weil damit habe ich mich intensiv mit Deutschland beschäftigt. Ich dachte zum Beispiel, dass Kitas einen klaren Handlungsauftrag haben, nämlich die Kinder schulfähig zu machen. Ich musste aber lernen, dass Kitas keinen Handlungsauftrag haben, sondern machen können, was sie wollen. Und insofern schaffen wir zuerst die Institutionen, hat mal ein großer Politiker in den USA gesagt. Und dann prägen die Institutionen uns und die Schule und das Schulsystem prägt uns im Moment leider in die falsche Richtung.
Danke, dass du das auch nochmal korrigierst mit dem Thema Leistungsträger, weil ich glaube, das ist ein Mythos, der momentan an den Medien stark umgeht, dass wir keine Leistungsträger mehr in Deutschland, in Europa haben, was völliger Quatsch ist. Und vor allem auch im Hinblick auf die Gen Z, ja, da gibt es genauso viele Leistungsträger wie in den vorangegangenen Generationen, nur ist sie halt kleiner als früher. Dementsprechend gibt es natürlich, ist der prozentuale Anteil vielleicht die Menge eine andere. Und deshalb ist es sicherlich ein Wettkampf um die Leistungsträger, die dort entsteht. Und dafür müssen die Unternehmen ausgerüstet sein. Und wenn man alte Bücher ranzieht, wie den guten alten Lee Iacocca, der hat immer schon gesagt, ne, die Low-Performer müssen raus. Ich weiß nicht mehr, waren es die 10% oder 20%, die du jedes Jahr nicht rauskehren musst, um dann wieder eben neue Leistungsträger. Und dass ein Leistungsträger geht, wenn Mittelmaß oder noch schlechter in der Firma herrscht, ist, glaube ich, auch normal. Weil immer das Schlechteste im Glied ja irgendwo den Erfolg des Unternehmens ausmacht. Deshalb glaube ich, da wirklich ein Korrektiv, sich da stärker auch zu positionieren und auch nicht in diese Angst um den Fachkräftemangel. Das erlebe ich bei vielen Mittelständlern, dass sie diese Sorge haben. Ja, wir kriegen ja keine Leute mehr, statt sich ganz klar zu positionieren. Wir wollen die besten Leute haben und dann eben gucken, was die da tun können, um sie anzuziehen. Ich glaube, das ist wichtig. Du hast den Schwenk auf die Politik gemacht. Wir haben ja jetzt eine neue Regierung jetzt an den Start gebracht. Die Impulse, siehst du wirklich diesen Change auf uns zukommen? Ich glaube, das ist Thema gerade der Bildung. Ich iteriere das früher beim BVDW, jetzt beim BDU, seit über nahezu 30 Jahren sind es jetzt, die ich das im Verband immer iteriere, dass wir unsere Bildung verändern müssen, dass wir nicht mehr à jour sind mit den Zielen, mit den Inhalten, die wir spielen, aber in den deutschen öffentlichen Schulen wird es nicht gemacht und Mathematik steht immer noch da, wo es ist, und wird nicht reformiert, es wird nicht geschaut, welche Länder machen es vielleicht besser, was kann ich adaptieren, sondern es wird irgendwie versucht, das neu zu machen. Und wir haben Föderalismus, der das Ganze ja dann auch weiter beschränkt. Muss nicht die Politik vielmehr sich jetzt um diese Rahmenbedingungen kümmern und die Verbände und Unternehmen um den Erfolg Deutschlands?
Also kurze Antwort, ja. Ausrufezeichen. Das ist ureigenster Auftrag des Staates, einen Rahmen zu schaffen, in dem Bildung auf dem Niveau stattfindet, was wir brauchen, um zukunftsfähig zu sein als Nation, als Volk. Und Volk ist für mich nichts Völkisches, sondern eine Wertegemeinschaft. Und wir als Wertegemeinschaft, sollten uns zumindest mal fragen, ob Leistung und Spitzenleistung, Elite und Exzellenz, das Streben nach dem Besten, um zu den Besten in der Welt zu gehören, wirklich das Fundament ist, die Richtung, wo wir hinwollen. Und dieses ganze Thema Leistung klingt ja schnell auch immer so kalt. Also Leistungslevel steigern, dafür werden Führungskräfte bezahlt. Ich glaube, es ist wichtig, auch mal klarzumachen, dass wenn man Menschen nicht fordert, dass das würdelos ist. Also fordern und das Streben nach Spitzenleistung, nach Exzellenz bedeutet ja, ich suche dein Talent. Das heißt, ich brauche Menschen in meinem Umfeld, die sich für mich interessieren, die Talente sehen, an mich glauben. Und damit kommen wir an den zweiten Bereich. Ich brauche ein gutes Gefühl von Zugehörigkeit, dass ich ein bisschen trittfesten Boden habe und nicht Sorge haben muss, wenn ich mal mutig bin und was probiere, direkt meinen Job verliere oder irgendwie eine 5 kriege oder ein rotes Kreuz dran, dass ich was falsch gemacht habe. Und insofern hat das viel mit weichem Kram auch zu tun, also ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich trauen, über sich hinauszuwachsen. Und wenn ich das dann tue, meine Talente schmiede, etwas schaffe, über mich hinauswachse, dann habe ich ja auch ein ureigenes Glücksgefühl, ein Erfüllungsgefühl und dann kann ich auch stolz sein auf das, was ich tue. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, dass Leistung so negativ in manchen Kreisen unserer Gesellschaft schon konnotiert ist, dass das was Unmenschliches ist. Also fast schon wie Körperverletzung und strafbar. Und das glaube ich nicht, sondern ich benutze ja gerne den Begriff Bock auf Leistung. Also es geht nicht nur darum, am Ende das Ergebnis hochzuziehen, sondern so, dass die Leute auch da Bock drauf haben. Und dann haben wir wieder den Eingangspunkt. Natürlich gehört dazu, auch manchmal zäh zu sein, sich zu quälen und die Faust in der Tasche zu machen, weil jeder Job auch mal seine Scheißseiten eben hat. Aber es nützt ja nichts. Wenn ich stolz sein will auf etwas und was aus meinem Leben machen will aus der begrenzten Zeit, dann sollte ich nützlich sein, wirkungsvoll sein. Und dafür gehört Leistung ganz klar dazu. Aber wenn unsere Bildungssysteme das nicht tun, Stichwort Bundesjugendspiele, dabei sein ist alles und wir vermeiden jeglichen Wettbewerb, Hauptsache, alle fühlen sich wohl. Also wenn das Gefühl des Individuums wichtiger ist als der Erfolg der Gemeinschaft, dann glaube ich, sind wir auf dem Holzweg. Und diese Grundsatzdiskussion, die sollte die Politik viel härter und klarer führen. Weil solange wir nicht klar sind als Gemeinschaft, wo wir hinwollen, ist alles andere auch blinder Aktionismus. Aber wir müssen diese grundsätzliche Richtung klären, wie in einem Unternehmen auch. Und dann einfach konsequent diesen Weg gehen, auch wenn manche dann rumquietschen. Aber wer hier nicht leben will, kann ja auch woanders hingehen. Und in der Konsequenz heißt das, wenn wir ein leistungsfeindliches Umfeld weiter fördern und sozialistische Strukturen haben, das heißt, die sich anstrengen, den greifen wir immer mehr in die Tasche, damit wir die anderen füttern können, dann haben irgendwann die Leistungsträger auch keinen Bock mehr. Und das höre ich in einer erschreckend hohen Frequenz von Angestellten, auch von Unternehmern, wo einfach dieser Bock so ein bisschen bröckelt. Und allein schon die Tatsache, dass Top-Leistungsträger darüber nachdenken, boah, am liebsten würde ich auswandern, ist ja schon weniger Energie versus, stellt euch mal vor, wir wären in einem Land, wo wir stolz sind zu leben, weil wir Bock haben, uns anzustrengen und wo es sogar Freude bereitet, Steuern zu zahlen, weil man weiß, das Geld wird sinnvoll investiert.
So, das ist die ideale Welt, in der leben wir leider nicht. Und wenn ich mir das mal so zurückschaue, nach dem Krieg, wie viele Menschen hergekommen sind, um Leistung zu erbringen. Ja, und dieses Image, den Deutschland damals hatte und heute, wie du das beschreibst, da gab es ja eine Zeit dazwischen. Glaubst du denn wirklich in der aktuellen Phase mit diesen kleinen oder wenigen Anzahl an Leistungsträgern so eine Wende hinkriegen würden? Bist du da überzeugt von? Weil du nimmst das Wort Stolz in den Mund, du nimmst das Wort Leistung in den Mund, das hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund. Und die Frage ist, sind wir als Deutsche stolz? Den marokkanischen Lehrer, der hat einen Migrationshintergrund, es gibt zigtausende, wenn nicht sogar hunderttausende dieser Geschichten, wo jemand eine andere Vita vorher hatte und heute die Möglichkeit hat, in diesem Land etwas zu bewirken und die geben Gas. Aber dann sehe ich auch eine Generation, die mit Wohlstand groß geworden ist, ja, die gar nicht weiß, was es heißt, keinen Wohlstand zu haben. Und dieser hohe Standard, den wir hier haben, der geht doch eigentlich einher, um diese Einstellung sozusagen noch weiter voranzubrechen. Und da ist, glaubst du da wirklich realistisch, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren, auch wenn unser Kanzler heute ausgerufen hat, dass wir mehr arbeiten sollen, was ich ja gut finde, dann kommt schon wieder die Opposition und sagt, das denkt doch mal an die Pflegekräfte, denkt doch mal an die Menschen, die Überstunden machen aufgrund der Fachkräftemangel. Also habt Verständnis dafür. Also meine Frage ist, wie realistisch glaubst du, dass wir diesen Ruck hinkriegen in diesem Land?
Also ich habe diese Hoffnung, sonst hätte ich ja mir nicht die Mühe gemacht, dieses Buch zu schreiben. Dann hätte ich es ja auch sein lassen können. Aber es ist sicherlich ein Knochenjob. Und dieses Mehrarbeiten, ich weiß gar nicht, ob es immer um mehr geht, sondern es ist, ich würde es mal in Abgrenzung hart arbeiten, fokussiert arbeiten, wirkungsvoll arbeiten geht. Also bestes Beispiel, ich habe mal ein Unternehmen beraten und bin dann durch den Vertriebsraum gegangen. Die haben viel Telemarketing gemacht, über das Telefon verkauft. Und dann beobachtete ich so die Verkaufslandschaft, wie die da alle telefonierten. Und da gab es halt einige, die haben telefoniert, aufgelegt und sich erstmal gestreckt und dann, boah, so wie so ein Löwe in der Sonne geaalt, mal einen Kumpel gefragt, ob sie eine rauchen gehen. Und dann war einer da, der hat nicht mal mehr den, damals noch mit Telefon, nicht mit Computer telefoniert, nicht mal den Hörer neben das Telefon, also auf die Gabel gelegt. Der hat den Hörer daneben liegen lassen, nur kurz mit dem Finger auf die Gabel getippt, nächste Nummer gewählt. Eine Taktung gehabt, der hat wahrscheinlich in 3 Stunden mehr geschafft als andere in 8. Und das meine ich damit. Also manche Arbeiten sind ja auch so hart. Du hast Pflege angesprochen, nehmen wir Handwerker. Denen jetzt zu sagen, ihr sollt nicht 8 Stunden arbeiten, sondern 12, ist einfach bizarr, weil du einfach auch platt bist von der Maloche. Aber wirkungsvoll sein. Wie viele Leute gibt's, die ständig rauchen gehen, die in Meetings sitzen, die nicht vorbereitet sind, die sagen, oh, in 10 Minuten ist Mittagspause, den Kunden schon sagen, übrigens in 10 Minuten machen wir hier kurz Mittagspause, sowas gibt's ja alles. Wenn wir das mal raustreiben und sagen so, boah, ich hab Bock, wenn ich was mache, fokussiert zu arbeiten, und dann schaffe ich vielleicht auch sogar eine 4-Tage-Woche, weil ich in den 4 Tagen, die bleiben, so produktiv bin wie sonst in 5. Und dieses Phänomen kennen wir alle vom Urlaub. Der letzte Tag ist ja immer ein goldener Tag, wenn man so viel wegprügelt, um den Tisch leer zu kriegen. Wenn man diese Produktivität eher mal als Maßstab nimmt, also wie wirkungsvoll bin ich, wie viele Ergebnisse liefere ich ab, das ist, glaube ich, die viel wichtigere Diskussion als die Frage der reinen Arbeitszeit. Und das ist im Vertrieb vielleicht leicht zu messen, in anderen Arbeitsbereichen schwieriger. Aber ich glaube, darum geht's im Kern. Und ich will auch gar nicht immer alles übers Messen machen, sondern da bin ich wieder beim Thema dieser Einstellung. Und diese Menschen gibt es, die gibt es zuhauf. Und diese Leistungsträger, die dürfen wir einfach nicht vergrauen, sondern wir müssen ihnen den Rücken stärken. Und ich glaube eher, es ist andersrum, dass es eine kleine Minderheit gibt, die einfach faul ist, die sozialistisches Gedankengut hat und unsere Gesellschaft so drehen will, dass alle gleich sind, indem wir den Reichen nehmen und denen, die faul sind, es geben. Diese Minderheit ist aber so verdammt laut, dass sie so groß wirken. Wenn ich zumindest meine Stichproben nehme als Kunde, wenn ich es erlebe oder wenn ich eben in den Unternehmen bin, dann bin ich da nach wie vor hoffnungsfroh, weil es viele Leute gibt, die sich anstrengen. Und die, die sich nicht anstrengen, die müssen wir halt ein bisschen, wie soll ich sagen, mental ausrichten.
Sind die KPIs, die wir uns über die Jahre als Maßstab gesetzt haben, vielleicht einfach die falschen, weil egal was, wir berechnen es ja immer nach Zeit. Ja, also es wird ein Stundenhonorar vereinbart, es wird eben Arbeitszeit vereinbart. Was mir fehlt eben, und gerade für die Leistungsträger, sind ja eigentlich die wirklichen Ziele, weil du sprichst ja auch immer von messbaren Erfolgen, von Wirkung. Und Wirkung ist nicht Zeit. Ja, jemand, du sprichst die 4-Tage-Woche an. Ich bin großer Verfechter der 4-Tage-Woche, weil sie eigentlich kondensiert eigentlich deine Arbeitszeit und dadurch bringt sie dich eigentlich zu mehr Leistung. Ob du dann wirklich 4 Tage arbeitest oder vielleicht doch 5, ist eine ganz andere Frage nämlich. Aber das habe ich jetzt auch im eigenen beruflichen Alltag. Wir hatten früher mal eine Finanzkraft, die hat halt jeden Tag gearbeitet, hat sie das Unternehmen verlassen, weil sie schwanger wurde, und aus der Holding hatte ich dann eine Halbtagskraft bekommen, und siehe da, sie hat in einem halben Tag genau das Gleiche geschafft wie die Mitarbeiterin vorher in einem ganzen Tag. Und das zeigt, glaube ich, ja genau das auf, weil sie hat nämlich dann, wenn die anderen Kollegen auf die Dachterrasse zum Rauchen gegangen sind, hat sie gesagt, nee, ich habe keine Zeit, Harald sitzt mir im Nacken, ich muss mein Zeug fertig kriegen. Und sind die KPIs in Unternehmen vielleicht falsch gesetzt? Also müssen wir weg von Arbeitszeit und hin eben zu, du wirst eingestellt, um das und das aufzubauen, um das zu erreichen, also andere KPIs setzen, um wirklich diese Leistung zu vereinbaren.
Grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Der Output zählt ja, ist wichtiger als der Input, also wie viel du getan hast und wie beschäftigt du warst, ist völlig egal. Ist der Ball am Ende des Tages im Tor oder nicht? Und wir kennen das aus den Zeugnissen, war stets bemüht, ist eben nicht ausreichend.
Ja.
Sondern der Ball muss ins Tor. Und diesen Ergebnisfokus, also was will ich eigentlich erreichen, das ist mental, zumindest in meiner Erlebniswelt, für die Menschen eine riesige Herausforderung. Und ich merke es ja auch bei mir selber, wirklich zu formulieren, Ergebnis bedeutet ja, was ist am Ende anders als heute? Und das wirklich mal präzise zu fassen und nicht in Aktionismus zu gehen, also die Aktivität sofort zu beschreiben, das ist mental eine große Herausforderung. Wenn man irgendwo ein Problem hat, dann fangen die Leute sofort an, in Lösungen zu denken. Mhm. Aber lass uns doch erstmal beschreiben, was ist danach anders? Und wenn man eine neue Software einführt, dann wird auf einmal die Einführung der Software zum eigentlichen Zweck, also ein Selbstzweck. Aber dabei ist es ja nur eine Aktivität. Die Frage ist, was ist denn danach anders? Haben wir dann die Möglichkeit, unsere Kunden besser zu betreuen oder verkürzen wir die Durchlaufzeiten in der Produktion durch die neue Software oder? Aber das mental hinzukriegen, das ist sicherlich wahnsinnig anspruchsvoll und das ist der Grund, warum man wahrscheinlich bei einfachen KPIs bleibt, meistens ja irgendwie zahlenorientiert sind. Aber ob die dann die richtigen sind, weiß ich nicht. Aber sie sind ja auch leichter zu greifen als die Frage, was ist denn eigentlich der Output, den du bringst? Mhm. Und insofern vielleicht noch ein letzter Gedanke, was aus meiner Sicht dann gut funktioniert, ist, wenn man weggeht von dem großen Ganzen und wieder ins Kleine, also an den Ort der Wertschöpfung. Und die kleinste Organisationseinheit sind dann ja Teams, echte Teams, Gruppen von Menschen. Wenn man dort diesen Spirit reinbringt, dass wir wirkungsvoll sein sollen und die sich gegenseitig miteinander kalibrieren, auch wenn jemand mal nicht wirkungsvoll ist, dass man da eine gesunde Streitkultur lebt, auch heikle Themen, manchmal, das ist doch jetzt totale Zeitverschwendung und so weiter. Also da eher ein Sparringsumfeld schafft, dann kann man das, glaube ich, ganz gut hinkriegen, ohne dass man jetzt alles in KPIs greift. Aber Stichwort Streitkultur, das ist auch eine Riesenbaustelle, weil die Menschen wollen nicht unbequem sein, sondern lieber nett sein und gemocht werden wollen.
Und das wäre sozusagen die nächste Frage von meiner Seite aus. Ich höre raus jetzt in unserem Gespräch, dass wir hier so eine Diskrepanz haben zwischen diesem Gemeinschaftsgefühl oder Identität der Gemeinschaft und in der faktischen individualisierten Gesellschaft, in der wir leben. Ja, wo sich jeder selbst optimiert, selbst gerne darstellt, sich zum Teil besser verkauft, als er meistens ist. Und das ist ja genau bei diesem Beispiel bei Harald herauszuhören. Die Dame, die schnell was noch für den Harald erledigen muss, macht es ja nicht individuell. Sie sagt, für die Organisation muss ich das abliefern. Ne? Deswegen. Und die anderen denken sich, ich brauche jetzt meine Pause, ich brauche jetzt meinen persönlichen Sonnenschein. Gut, wir bieten jetzt auch eine Dachterrasse an. Also warum nutze ich das nicht? Dabei nehme ich mir noch ein Obst mit. Glaubst du, und ich bin ja kein großer Fan aus dieses Abgucken der angelsächsischen Kultur, was ja immer wieder der Fall ist. Das heißt, da war jetzt mal ein Hype vor 3, 4, 5 Jahren, wo es darum ging, Diversity links, rechts und jeder hatte sich dann mit Regenbogenfarben sich abgelichtet, kam alles aus den Staaten, wir haben es nachgemacht. Jetzt geht ein deutsches Unternehmen, wie es kein anderes gibt, SAP, und zieht die Stecker in dem Bereich, ganz aktuelle Informationen. Wie siehst du das? Glaubst du, wir kriegen das hin, aus dem individualistischen Gesellschaft, was ja sozusagen ein Teil des Wohlstands ist, zurück in diese Gemeinschaftskultur reinzugehen, sagen, okay, wir gemeinsam schaffen jetzt etwas anderes. Und welchen Teil tragen die Medien dazu bei? Also wir hatten Gesellschaft, wir hatten das Thema Politik, aber welchen großen Teil trägt dazu das Thema Medien bei?
Also das ist eine große Frage. Ich mache sie mal für mich greifbar im Konkreten, nämlich bei den Unternehmen. Also wenn ein Unternehmer sich beschwert, wir haben zu viel Larifari bei uns im Unternehmen, und die Menschen denken nur an ihre eigenen Interessen und nicht an das Unternehmen und den Gemeinschaftserfolg, dann verstehe ich, dass man kotzt über diese Diagnose und auch über das Verhalten der Mitarbeiter. Die Wahrheit ist aber, dass die Führung es ja auch zugelassen hat. Also wenn Mitarbeiter sich in dieser kritisierten Art und Weise verhalten, gab es ja keine Konsequenzen. Also man hat es zugelassen. Dann darf man sich also eigentlich nicht beschweren, sondern wenn man sich beschwert, dann kann man in den Spiegel gucken und sagen, fuck, ich habe diese Art des Miteinanders in diesem Unternehmen so aufgebaut. Also auf gut Deutsch, ich habe es verbockt. Und insofern ist es eine Führungsaufgabe. Das heißt, wenn ich einen anderen Wind reinbringen will, muss ich das von der Führung her anfangen. Und jedes Mal betonen, dass es zum Beispiel bei Entscheidungsfragen nicht um Einzelinteressen geht, sondern das Gesamtinteresse des Unternehmens steht im Vordergrund. Und diesen Geist prägen. Eine Kultur ist ja der Charakter eines Unternehmens, also auf gut Deutsch, welche Verhaltensweisen der Menschen werden verstärkt. Und dann muss ich da eben gegensteuern. Aber solange ich immer zulasse, dass das Gefühl des Einzelnen am Ende bestimmt, wohin die Gemeinschaft geht, glaube ich, ist man nicht überlebensfähig. Und es reicht auch nicht aus, um in einem harten Wettbewerb, du hast vorhin Asien angesprochen, Joy, das, was ich da zumindest höre, ist sehr viel stringenter in der Umsetzung. Dann treffen wir eben wie in Olympia auf einen internationalen Wettbewerb und dann dürfen wir uns halt nicht wundern, wenn wir nicht als Erster, sondern als Letzter durchs Ziel laufen. Und auch das hat Konsequenzen. Insofern würde ich mal sagen, entweder gelingt es uns durch Einsicht, diese Verhaltensweisen zu ändern und mehr mutige Führungskräfte, die jetzt einfach mal wieder hart in der Sache und fair zum Menschen werden. Oder wir lernen es schmerzhaft. Es ist ja alles wie so eine Badewanne, die einen kleinen Riss hat. Das tropft ja nur raus. Wir sind ja nicht morgen pleite als Deutschland oder werden durchgereicht, sondern das sind ja Sachen, du hast von Jahrzehnten gesprochen, die wir dann vielleicht in 10, 15 Jahren spüren. Dann braucht es aber wahrscheinlich auch wieder 10, 15 Jahre, um den Kurs zu drehen. Also es geht ja um Generationen prägen, einen Geist in eine Generation zu bringen. Also es ist ein sicherlich schmerzhafter Weg. Und wenn wir über Diversity sprechen, das war ja auch noch eine Frage von dir, dann würde ich sagen, Vielfalt ist kein Selbstzweck. Wenn ich ein Unternehmen führe, dann würde ich immer dafür sorgen, dass ich die besten Talente zusammenkriege, um den Erfolg zu sichern. Aber ob die jetzt aus allen Ländern dieser Welt kommen, ob die, vielleicht müssen wir sogar noch jemanden, einen Obdachlosen von der Straße reinholen, um echte Diversity zu haben und so. Also da weiß ich nicht, was das soll, sondern am Ende des Tages geht es um Erfolg und da sollte in einem freien Land auch jedes Land, jedes Team die freie Wahl haben, sich zu entscheiden, wen es einstellt und ob das dann nachher nur Frauen sind, nur Männer oder gemischt, ist völlig egal. Und ehrlich gesagt, die sexuelle Orientierung war für mich im beruflichen Kontext noch nie irgendwie ein Qualitätskriterium, sondern mach zu Hause, was du willst, solange du Kinder und Tiere in Ruhe lässt. Und hier im Business lass uns einfach überlegen, wie wir Diversity vor allen Dingen mal in der gedanklichen Kreativität hinkriegen. Und da, glaube ich, mangelt es in vielen Bereichen, weil ich erlebe in den Unternehmen zumindest viel zu häufig, dass sich Leute eben nicht trauen, den Mund aufzumachen, obwohl vorne Diversity propagiert wird. Also insofern, glaube ich, gibt es da noch viel zu tun, um erfolgreich zu sein.
Das sind lehrreiche Sätze, Peter. Aber die verlangen natürlich viel Mut. Ja? Und ich kann nur sagen, von jetzt als Unternehmer, es ist eine Gratwanderung zwischen diesen Themen. Das heißt, so auf der einen Seite, wenn man das sagen würde, was man denkt, ja, dann steht man sowieso auf dem Pranger am Pranger. Aber wir ticken da ja ähnlich, Peter. Wir sprechen die Dinge aus, zum Teil auch polarisierend. Und muss auch fairerweise sagen, wenn man ein Buch liest, sieht man, wie nüchtern und genau du deine Gedanken so gut formulierst, dass man auch nachvollziehen kann, was du damit wirklich meinst. Und ich kann es nur empfehlen, für die, die es noch nicht gelesen haben, das ist nicht einfach so saloppe Sätze, wie du es jetzt gerade formuliert hast, wo man sagt, okay, Sozialstaat abschaffen etc., sondern du hast dir wirklich vom Urknall über das Verhalten des Menschen, die Gesellschaftsveränderungen ja Gedanken gemacht, um dann zu diesem Konsens zu kommen und diesen Appell außen hin zu tragen. Insofern finde ich, das ist ein lesenswerter Buch für mich und für jeden, der führt, der Unternehmen hat. Aber du bringst da auch einen Absatz, wo du sagst, von 100 Unternehmen schaffen es 4, in die nächste Generation es abzugeben. Woher hast du diese Zahlen?
Also es gibt eine Statistik, wie viele Familienunternehmen schaffen es in die 4. Generation. Also wir hatten vorhin dieses Bonmot, die 1. baut auf, die 2. verwaltet, die 3. fährt's vor die Wand. Also die Frage, wie viel schaffen es denn tatsächlich in die 4. Generation? Und die Zahlen, die ich in Studien gefunden habe, liegt zwischen 2 und 4%. Also insofern ist die Geschichte der Buddenbrooks nicht an den Haaren hergezogen. Und ja, jede Generation ist ja dazu verdammt, das Geschenk, was man bekommen hat, nämlich das Ergebnis der harten Arbeit der Vorgängergenerationen, mindestens zu erhalten, wenn nicht sogar zu veredeln. Wenn ich mit Familienunternehmern spreche, die haben häufig eine große Demut von dem, was sie da überreicht bekommen. Und manche sogar das Gefühl, dass sie sagen, das ist nicht mein Unternehmen, sondern ich bin jetzt nur wie so ein Fackelträger. Mhm. Man läuft eine Etappe. Staffel. Und dann ist vollkommen Staffel, genau. Man läuft eine Staffel und dann übergibt man es auch wieder. Das heißt, da ist gar nicht der Anspruch da, dass es einem gehört oder dass man die Substanz verzehrt, sondern dass man es mindestens genauso erfolgreich, aber natürlich angestrebt noch erfolgreicher in die nächste Generation übergibt. Und so können wir gemeinsam ja auch Deutschland sehen. Also der Erfolg, von dem wir heute zehren, der ist ja durch wirklich Blut, Schweiß und Tränen entstanden. Durch den Krieg, die Trümmerfrauen, übrigens auch Trümmermänner. Also alle die wirklich angepackt haben, Deutschland wieder aufzubauen. Ich kenne eine Geschichte von einem mittelständischen Unternehmen. Da sind die Leute, Familie und Bekannte, mit Schubkarren 5 Kilometer one way gegangen, um Kies zu holen, wieder zurück, alles zu Fuß, um den Beton oder Zement ist das, ne? Oder weiß nicht genau, also fürs Fundament des Unternehmens, was heute noch dasteht, zu bauen. Das gilt ja heute schon als unzumutbare Arbeit. Weiß ich nicht, wie verblendet man da sein kann, selbst wenn man ich sag mal, mittellos ist oder wenig Bildung hat. Man kann ja irgendwo mal mit Arbeit anfangen, die sicherlich auch anstrengend und nicht so schön ist. Aber dann kann man sich ja auch weiterbilden. Deutschland bietet so viele Möglichkeiten an kostenloser Bildung, um sich seinen Weg zu bauen und stolz zu werden. Und wenn wir diesen Geist wieder fördern, und das ist sicherlich eine wahnsinns anspruchsvolle Aufgabe für die Politik, dass wir Bock haben, als Nation erfolgreich zu sein und auch den Anspruch haben müssen, den Erfolg für die Nachfolgegeneration zu sichern. Es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeit im Sinne von den Planeten möglichst sauber in die nächste Generation zu geben, sondern auch unser Land möglichst erfolgreich in die nächste Generation zu geben. Dann sind wir, glaube ich, ziemlich weit vorne. Aber da würde ich mich nicht auf die Politik verlassen, sondern da sind wir alle gefragt. Und deswegen spreche ich auch vom Aufstand der Leistungsträger, also Leistungsträger, die aufstehen und für unsere Kernwerte Frieden, Freiheit und Wohlstand einstehen. Und dann können wir im Kleinen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kindern sprechen, trauen wir uns auch mal unbequem zu sein und konsequent zu sein, auch wenn wir Menschen lieben. Weil wenn mir ein Mensch wirklich wichtig ist, dann bin ich erst recht unbequem und spreche die Wahrheit aus. Wenn du mir egal bist, dann rede ich politisch korrekt und sag, ist alles gut bei dir, weil mir dein Schicksal nicht am Herzen liegt. Aber wenn du mir wichtig bist, wenn dieses Land uns wichtig ist, dann sollten wir uns um die Menschen kümmern, die um uns sind und fordern und fördern, dann glaube ich, gibt es einen guten Weg nach vorne. Aber es ist anstrengend.
Ob die Politik im Sinne der nachfolgenden Generation agiert, kann man ja in Frage stellen. Was Sondervermögen genannt wird, ist ja nichts anderes als ein Darlehen, was die zukünftigen Generationen abzahlen müssen. Insofern lassen wir mal die politische Diskussion außen vor. Aber ich glaube, es ist ein trotzdem Denkfehler auch in den Unternehmen. Ja, also man spricht ja auch gerade bei familiengeführten Unternehmen ja immer von dieser Enkelfähigkeit, also von der übernächsten Generation, dass das Unternehmen noch steht. Und es ist ja historisch in der Vergangenheit immer so gewesen, dass halt die Nachfolger irgendwie das Unternehmen übernehmen mussten. Ja, da gab es ja keine große Wahl. Und tatsächlich war es ja auch der erstgeborene Sohn und nicht der zweite, der vielleicht viel fähiger war, das Unternehmen zu übernehmen, sondern das hatte ja in der Erbfolge war das ja sehr bestimmt. Und aus meiner Sicht kommen viele, diese geringe Zahl von 2-4% auch vor allem daraus, dass einfach, dass jemand übernimmt, der vielleicht gar nicht geeignet ist, dieses Unternehmen zu übernehmen. Und die hohe Zahl, die wir ja auf über 300.000 Unternehmen gerade beziffern, die im Mittelstand keine Nachfolger in der Familie haben, ist ja eben auch dadurch bedingt, dass wir aber heute eben die Freiheit haben, dass vielleicht eben der Sohn, die Tochter oder die Enkel und Enkelinnen vielleicht sagen, ich möchte nicht in dieses Unternehmen, sondern ich möchte Kunstgeschichte studieren und eine Galerie aufmachen oder ich möchte Lehrer werden und eben nicht Unternehmer. Und ich glaube, dass diese Freiheit in der Entscheidung der Menschen, das zu machen, wozu sie Lust haben, wofür sie brennen, auch dazu geführt hat, dass wir in familiengeführten Unternehmen oftmals keine zweite oder dritte Generation erleben. Und dass jetzt eher die Frage ist, müssen wir nicht viel stärker eben auch auf externe Nachfolger setzen, müssen Unternehmen Beteiligungsmodelle kreieren, die dann eben für einen externen Manager wirkungsvoll sind, der dann das Unternehmen weiterführt und vielleicht eine dritte Familiengeneration. Ja, ein Kunde von mir hat mal darüber gesprochen, wir hatten jetzt einen Interim-CEO, wo ich gesagt habe, der war doch 10 Jahre bei Ihnen. Sagt er, ja, aber der war nicht von der Familie. Ja, also das nennen die dann auch Interim-CEO, gar nicht mal auf die Zeit, sondern auf die Familienzugehörigkeit. Und vielleicht ist in der dritten oder vierten Generation wieder ein Unternehmer dabei, der das Unternehmen übernimmt. Aber diese enge Denke von ein Familienunternehmen muss ein Familienunternehmen bleiben. Ich glaube, davon müssen wir uns einfach verabschieden, weil die Freiheit heute einfach da ist, dass Menschen das tun können, was sie wollen und was sie können.
Absolut. Dass man eben völlig anderen Berufszweig einschlägt. Und ein anderes Phänomen ist auch, wir hatten ganz am Anfang gesprochen über dieses Zähsein und sich quälen, dass viele diese Bereitschaft nicht mehr haben. Ich habe einen Bekannten, der kauft mit Private Equity Arztpraxen auf für Radiologie und sagt, die Ärzte wollen einfach gar nicht mehr das unternehmerische Risiko tragen, sondern lieber angestellt sein, ein ordentliches Gehalt verdienen und dann am liebsten nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten. Also wofür dieses Unternehmerische ist ja nicht nur Benefits, sondern auch ein Risiko zu tragen und die ganze Verantwortung, die man als Unternehmer hat. Und dazu gehört ja auch ein Verantwortungsgefühl. Es ist ja nicht nur auf dem Papier, sondern man trägt das dann ja Tag und Nacht mit sich herum. Also das prägt einen ja auch sehr stark. Und da sind wir wieder bei dem Thema der inneren Haltung. Also dieses wirklich ein verantwortlich sein wollen, Disziplin an den Tag legen, sich anstrengen wollen, etwas bewirken wollen. Also auf gut Deutsch den Unternehmergeist als etwas Positives darstellen und nicht als ein Kapitalistenschwein, was Menschen ausbeutet. Denn ganz ehrlich, so kenne ich keinen einzigen Familienunternehmer. Das sind alles Menschen, die ein Umfeld schaffen wollen, wo Menschen gut unter guten Bedingungen arbeiten können und sich verwirklichen können. Und davon brauchen wir mehr, weil ohne die Unternehmer gibt es keine Arbeitsplätze.
Also für alle Zuhörer, die Kunstgeschichte studiert haben, das soll ja nicht abwertend klingen von Otto von Bismarck, sondern ihm ging es, glaube ich, eher darum, klarzumachen, jemand, der sich das leisten kann, Kunstgeschichte zu studieren oder Philosophie, ich würde auch gerne lieber in der Vorlesung heute sitzen und Philosophie studieren, ohne jetzt irgendwie eine wissenschaftliche Karriere da anzugehen, sondern weil mich das einfach super interessiert. Die Frage ist, kann ich mir das leisten? Ist das mein Motiv? Und wo habe ich die Zeit dafür? Aber welche Rolle spielen aus deiner Sicht, Peter, Elternhäuser bei der Entwicklung einer Machermentalität? Weil in meinen Interviews frage ich immer zum Schluss meine Kandidaten, wie sehr haben ihre Eltern sie geprägt? Und das ist so für mich mit die wichtigste Frage in einem Interview, weil dadurch erklärt sich für mich vieles, was ich vorher mir angehört habe. Aber nochmal die Frage, welche Rolle spielen aus deiner Sicht Elternhäuser?
Also ich teile das, was uns die Statistiken und die ganzen psychologischen Auswertungen ja zeigen, dass das Elternhaus den stärksten Einfluss auf die Prägung von uns als Mensch hat. Natürlich gibt es Gene, die eine Rolle spielen, es gibt soziales Umfeld, aber das Elternhaus ist nach wie vor mit Abstand die Nummer eins. Insofern kann man sich das ja auch nicht aussuchen. Man wird ja irgendwo reingeboren und muss dann mit dem leben, was man da kriegt. Ich hatte ein Elternhaus, was sich insofern um mich gekümmert hat, dass sie mich gefordert haben und mir meine, ich sag mal, sportlichen und sonstigen Aktivitäten ermöglicht haben, mich auch unterstützt haben, an der Uni zu studieren, wo ich studiert habe, dass sie die Miete sozusagen übernommen haben. Die Studiengebühren musste ich alleine tragen. Aber es war eben auch eher ein kerniges Elternhaus, so würde ich es beschreiben, was nicht immer emotional angenehm war, aber aus heutiger Sicht für meine Anstrengungsbereitschaft durchaus hilfreich ist. Und insofern bleibt dann ja immer noch ein Vakuum in anderen Bereichen. Und um als Mensch ausgeglichen zu sein, ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man ausgewogen steht. Das heißt, würde ich ausschließlich diese Dinge leben, dann wird mir was im Leben fehlen. Und insofern habe ich das Glück und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich eine Frau habe, die sehr liebevoll ist. Also wo ich sozusagen das bedingungslose Geliebtwerden auch wirklich genießen kann. Ihr ist es egal, was ich mache. Sie liebt mich einfach als Mensch und holt mich dann manchmal auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ich nicht zu viel über den Job rede, sondern auch mal die Blumen genieße oder mit ihr spaziere und gedanklich auch präsent bin. Und das, wo ich mir dann Mühe gegeben habe, ist im Umgang mit unserem Sohn, beides ihm mitzugeben. Also sowohl hart in der Sache zu sein, ihn zu fordern, gleichzeitig ihm aber auch eben dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe zu geben. Weil ich glaube, damit Spitzenleistung entsteht, braucht man eben beides. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit, dass ich also trittfest bin und ich nicht einfach fallen gelassen werde, wenn irgendwas mal schief geht. Und auf der anderen Seite eben trotzdem die kontrollierte Überforderung, so würde ich es bezeichnen. Und manchmal wird man dann auch überrascht. Ich hatte meinem Sohn, als er nicht wusste, was er so macht nach der Schule, einfach mal die Idee zugeworfen, mach doch Work and Travel in Australien. Und ich wusste, das ist überhaupt nicht seins. Dann gab es erstmal so gut wie keine Reaktion. Und irgendwie ein paar Wochen später kam er dann und sagte, Papa, ich mach das. Und du hast mir ja gesagt, 6 oder 12 Monate, ich würde es gern 12 Monate machen. Und dann war ich sprachlos und bin fast vom Stuhl geflogen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, ein Open Return Ticket, also er ist dann hingeflogen. Auch ohne Organisation, ohne alles, hat das wirklich in Eigenregie gemacht. Und damit beeindruckt er mich bis heute, weil ich weiß nicht, ob ich den Mut so gehabt hätte. Und er hat so viele Tiefschläge da gekriegt mit Ablehnung, kein Job. Aber hat durchgehalten, war zäh. Wir hatten viele Gespräche mit ihm und dann hat er seinen Job gefunden, ist da total aufgegangen. Und dann kam Corona und er musste zurück. Aber so spielt dann eben manchmal auch das Leben und ich glaube, daran sollten wir arbeiten, unseren Kindern beides mit auf den Weg zu geben. Hey, ich liebe dich so, wie du bist, aber streng dich an, damit du stolz sein kannst.
Sehr schöner Abschluss eigentlich unseres Gesprächs, lieber Peter.
Schöner kann man es nicht formulieren.
Ja, angelehnt an Tradition vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast selbst erlebt, dass sich das Leben von einem auf den anderen Tag ändern kann. Was steht denn für dich ganz oben noch auf der Bucketlist? Ist es dann vielleicht jetzt doch im erhöhten Alter dann die Work-and-Travel-Reise nach Australien? Oder was ist es, was bei dir noch draufsteht?
Für mich ist es so, dass ich glaube, auch durch diese Begegnung damals mit der Erkrankung, ich gelernt habe, ich helfe immer dann, wenn mein Rat gefragt ist. Und wenn er nicht gefragt ist, dann stehe ich auf und gehe. Also ich hoffe, dass ich diesen Mut so aufrechterhalte, weil das ist nicht immer angenehm, diese blauen Flecken zu kriegen. Also insofern möchte ich das weiter ausbauen, dass die Leute einfach wissen, dass sie bei mir auf Wahrhaftigkeit setzen können. bin einfach ehrlich, aber auch ein gutes Herz. Das möchte ich mir erhalten. Und das andere ist, im Hinblick auch auf die Endlichkeit, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit meiner Frau verbringen kann. Hoffe und wünsche mir, dass ich noch viele schöne Erlebnisse mit ihr habe. Das sind nicht immer nur die weiten Reisen, die wir gerne machen, sondern wir haben interessanterweise Deutschland für uns entdeckt. Also wenn man durch die Eifel fährt oder so. Es gibt so viele schöne Flecken, die einfach so schön sind von der Natur her, auch von der Unberührtheit her, dass es fast schon im Auge und im Herzen wehtut. Und diese Momente zu genießen, also nicht nur im Großen, dass man es einmal im Jahr macht, sondern möglichst häufig, das möchte ich so viel und so intensiv wie möglich noch mit ihr genießen.
Da soll man dann einer sagen, dass Leistung und Erfolg relativ kühle Themen sind. Also herzlicher und wärmer hättest du das nicht abmoderieren können. Also nochmal tausend Dank, Peter, für das sehr spannende Gespräch über Leistungsträger, Erfolg und Führung in einer sich doch sehr wandelnden Welt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die guten Fragen. Hat mir viel Freude gemacht.
Ja, auch von meiner Seite schön, dass wir uns nach dem BDU-Personalberatertag hier nochmal wiedergesehen haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, finden Sie alle Folgen des Student Sneakers Podcasts wie immer auf der Webseite von Deininger, so natürlich auch auf den favorisierten Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts und Spotify. Die Links finden Sie auch wie immer in den Shownotes. Und ansonsten danke ich Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Peter.
Ciao, Joy. Ciao, Harald. Und ciao an alle, die zugehört haben.